Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
Hallo Christian.
Hallo.
Die Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD, die wurden heute Morgen beendet. Wenn man kurz mal das Sondierungspapier überfliegt, was Zeit Online zum Beispiel online gestellt hat, stehen da Sachen drin wie: Wir werden die gesetzliche Rente auf heutigem Niveau von 48% gesetzlich absichern bis zum Jahr 2025. Es soll 8000 neue Stellen in der Pflege geben. Was sind sonst noch so wichtige Ergebnisse?
Besonders gestritten wurde natürlich im Vorfeld um das Thema Zuwanderung. Da ging es ja darum, wie das weitergeht mit dem Familiennachzug für Menschen mit subsidiärem Schutz. Das sind Flüchtlinge, die hauptsächlich eben aus Syrien hergekommen sind und laienhaft gesprochen nicht als volle Flüchtlinge hier anerkannt sind. Die durften bisher ihre Familien nicht nachholen. Das ist aktuell ausgesetzt. Da ist jetzt geregelt, okay, das will man sich nochmal neu anschauen. Und dann gab es ja immer Streit um diese Zahl oder um dieses Wort Obergrenze und die damit verbundene Zahl. Also wie groß wäre die maximale Belastung an Zuziehenden, die hierher kommen, an Zuwanderern? Und da schleicht man sich jetzt so ein bisschen drumherum. Also das Wort Obergrenze steht nicht in dem Papier, sondern da steht drin, man stelle fest, dass die Zuwanderung die Spanne von 180.000 bis 220.000 nicht übersteigen werde. Und das ist natürlich eine relativ weiche Formulierung, aus der man jetzt nicht so wahnsinnig viel ableiten kann. Ansonsten fand ich, dass es sich lohnt, sich dieses Dokument auch mal anzuschauen, um zu sehen, wie das so aufgebaut ist. Weil aus den Nachrichten, finde ich, kriegt man dann immer so mit, was das eine Detail hier ist und das andere Detail da und bei der Krankenkasse passiert jenes. Aber zum Beispiel in dem Dokument ist es dann schon so, dass da so eine Präambel vorangestellt ist, bei der so ein bisschen festgelegt ist, was man so als ganz grobes Ziel erreichen möchte.
Es geht auch ja erstmal sehr viel um Europa, ne?
Genau, und das fand ich auch überrascht, dass Europa das erste große Thema ist, was da erwähnt wird. Was natürlich so ein bisschen dann so Handschrift von Martin Schulz ist, weil er sich ja immer mit der SPD dann dafür eingesetzt hat. Und genau, und bei Europa gibt es eben schon dann da dieses deutliche Bekenntnis, dass man zusammen mit Frankreich die Führungsrolle in Europa übernehmen möchte und auch eben eine führende Rolle in der Reformation und der Stärkung Europas, sodass Europa eine größere Bedeutung bekommt als die Nationalstaaten. Und was natürlich ansonsten noch interessant war, fand ich, was man aus dem Dokument lernt, ist, dass eben Politiker doch so ein bisschen anders ticken, denn das Dokument heißt ja Gesamtdokument Stand 121, also das ist wahrscheinlich auf das Datum 12. Januar bezogen, -1-10-15 PDF. Ich glaube, normale Menschen wie du und ich würden das doch nennen Sondierung final, final, final.
Ja, du hast aber jetzt gerade auch die Sachen angesprochen, die ich auch ansprechen wollte, nämlich welche Parteien haben sich wo durchgesetzt. Jetzt ist Europa, wage ich mal zu sagen, ein eher wabbeliges Thema. Bei ganz konkreten Sachen, wie zum Beispiel der Bürgerversicherung, hat die SPD ja mal wieder den Kürzeren gezogen. Könnte das passieren, dass die Basis der SPD beim Sonderparteitag Ende Januar den Koalitionsvertrag ablehnt?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Also genau, der nächste wichtige Termin ist jetzt der 21. Januar, wo es eben diesen Parteitag gibt, an dem entschieden wird, ob die SPD in sozusagen richtige Koalitionsgespräche gehen möchte. Danach gibt es dann nochmal eine Mitgliederbefragung. Also am Ende reden wir auf jeden Fall darüber, dass wir frühestens Mitte März, Anfang April eine Regierung haben. Also wenn überhaupt eben. Denn es gibt Kritik von der SPD-Basis. Es gibt ja immer wieder diese Vermutung oder Wahrnehmung, dass bei der letzten großen Koalition die SPD sich nicht gut genug durchsetzen konnte. Und das wird man dann jetzt sehen.
Dann wechseln wir mal zu den Leuten, die, sollte es denn jetzt zu einer großen Koalition kommen, nichts zu sagen haben werden in der Regierung, nämlich zur Opposition. Auch da gibt es einen Führungswechsel Ende Januar. Cem Özdemir hat diese Woche gesagt, dass er nicht mehr für die Parteispitze kandidieren möchte. Auch Simone Peter möchte das nicht mehr machen. Wer kommt für diese Posten in Frage?
Ja, beide haben eben erzählt, genau, dass sie zurücktreten werden. Peter gilt ja manchmal so ein bisschen so als glücklos oder nicht so richtig in Berlin angekommen. Und es gibt jetzt im Moment drei aussichtsreiche Kandidaten. Und wichtig an denen ist, dass sich in denen so ein bisschen dieser alte Kampf bei den Linken widerspiegelt zwischen den Fundis und den Realos. Also es gibt ja immer so diese Unterscheidung bei den Grünen. Es gibt so diese Fundamentalpolitiker, die eher einem linken Flügel zuzurechnen sind. sind. Und dann die Realos, also diejenigen, die überlegen, was, wenn wir in der Regierung sind, könnten wir denn von unseren ganz extremen Positionen aufgeben oder müssen wir aufgeben, um in der Regierung auch was durchzusetzen. Diese Realos wird heutzutage häufig verbunden mit dem, wie Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg regiert, weil das ja zum Beispiel auch als relativ wirtschaftsnah gilt. Und jetzt haben wir eben drei Kandidaten. Und zwar sind das aus Schleswig-Holstein der Umweltminister dort, Robert Habeck, der ja auch so ein bisschen so der Shootingstar ist. Er hat ja gegen Cem Özdemir beim letzten Mal auch nur sehr, sehr knapp verloren mit ein paar Dutzend Stimmen Unterschied. Und dann Annalena Baerbock, die auch eben zum realpolitischen Flügel gezählt wird. Und das waren die ersten beiden Kandidaten. Da sah es auch dann schon so ein bisschen so aus, als ob dieser realpolitische Flügel jetzt so durchmarschieren würde. Aber eben dann kam jetzt noch dazu Anja Piel, die ist Fraktionschefin im Landtag von den Grünen in Niedersachsen. Und die gilt dann als Linke, hat jetzt auch ein Interview in der Taz gegeben, wo sie gesagt hat, ja, links sein gehört doch eigentlich zur DNA der Grünen. Das heißt also, so einen ganz widerstandslosen Durchmarsch wird es da also nicht geben. Und da sind die wichtigen Daten, dass am 26. und 27. Januar dieser Parteitag ist, bei dem die neue Führung gewählt wird.
Also die Fundis leben noch, aber haben sie auch noch realistische Chancen?
Also von dem, wie es den Grünen im Moment geht und was von den Grünen sichtbar und wahrnehmbar ist, ist es eher so, dass dieser realpolitische, schrägstrich vielleicht weltliche Teil sich stärker durchsetzt innerhalb der Partei. Denn gerade Habeck ist natürlich im Moment sowas wie so ein Shootingstar und ist sehr, sehr sichtbar. Er hat seine Kandidatur so im Blog dargelegt, in seinem eigenen Blog, in einem Beitrag, der sehr, sehr kämpferisch ist. Also es wirkt im Moment so, als ob es da ja so einen Aufbruchsgeist gäbe, der realos das größere Momentum erzeugt sozusagen.
Trotz der politischen Unsicherheit, das ist das dritte Thema, der deutsche Haushalt ist im Plus, auch das Bruttoinlandsprodukt hat sich erhöht. Es gibt einen Überschuss von ungefähr 38 Milliarden Euro. Wer profitiert besonders davon? Und vielleicht als zweite Frage, werden CDU und SPD, um die Klammer zu den Sondierungspapieren wieder zu schließen, die Kohle schon mit vollen Händen ausgeben?
Ja, es weckt ja dann immer sofort Begehrlichkeiten, wenn solche Zahlen im Raum stehen, dass man da einen Teil davon wieder an die Wähler zurückgeben möchte. Es ist dann natürlich immer so ein bisschen so ein Problem, dass zum Beispiel, also 38 Milliarden, das muss man gleich ein bisschen einschränken, ist der Betrag, der Überschuss bei Bund, Ländern und Kommunen in Deutschland zusammen. Heute kamen nochmal dann die Zahlen für den Bund. Beim Bund ist es, glaube ich, um die 5 Milliarden rum. Dann ist eben die Frage, okay, wenn es jetzt da eine Steuer sozusagen Rückerstattung oder eine Steuersenkung gäbe und die rechnest du dann auf Millionen Bürger runter, dann bleibt davon natürlich jetzt nicht so viel, als dass irgendwie Leute hüpfend durch die Straßen laufen würden. Aber ja, es ist eben dann die Frage, nutzt man das für Rückzahlungen von Schulden im Haushalt oder nutzt man das für Senkungen von Belastungen? Und wenn ja, für welche? Bei den Koalitionsgesprächen oder Sondierungsgesprächen ging es ja jetzt auch zum Beispiel darum, dass die CSU diese Ausweitung der Mütterrente haben möchte, was so ein Symbol ist an die eigene Klientel. Aber was vielleicht damit auch zusammenhängt, ist die Tatsache, dass natürlich dieser Überschuss auch ein Zeichen ist dafür, wie gesund die Wirtschaft ist. Denn das Bruttoinlandsprodukt ist auch um 2,2% gestiegen letztes Jahr. Das ist der größte Anstieg, das größte Plus seit 2011. Und wenn man da mal schaut, wer profitiert eigentlich davon, dass es der Wirtschaft so gut geht, das ist teilweise, sind das dann die Arbeiter und Angestellte, denn deren Reallöhne sind auch letztes Jahr wieder gestiegen, wenn auch ein bisschen langsamer als in den Jahren davor. Also Reallöhne sind die Löhne, die das Gehaltsplus oder das Lohnplus, das du hast, abzüglich der Inflation. Aber noch viel mehr profitieren diejenigen vom Boom, die in Aktien investiert haben, denn Aktien und Anleihen, also diese Kurse sind überdurchschnittlich stark gestiegen. Das sind aber in Deutschland relativ wenige, weil das ja immer noch so eine Anlageform ist, die vielen Leuten etwas dubios vorkommt. Aber unterm Strich ist es eben eine Anlageform, die sich aber sehr lohnt.
Das war eine spannende Woche für Deutschland. Die Sondierungsgespräche sind beendet, die Grünen brauchen eine neue Führung und der deutsche Staatshaushalt ist im Plus. Christian Fahrenbach vom Krautreporter hat für uns die politischen Themen der Woche zusammengefasst. Vielen Dank, Christian.
Danke auch. Bis dann. Tschüss.
Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.